Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Eckhard Rölke.
Guten Abend. Spannung bis zur späten Stunde. Bei den Mülheimer Theatertagen wird der renommierte Mülheimer Dramatikpreis verliehen. Die öffentliche Sitzung der Jury dauert noch an. 7 Stücke stehen zur Wahl. 1 Stück wird gewinnen. Welche Dramatikerin, welcher Dramatiker das sein wird am Ende unserer Fazitsendung, wird das hoffentlich feststehen. Wir werden darüber unmittelbar berichten. Außerdem gibt's in dieser Fazitstunde eine Theateruraufführung in Düsseldorf, eine Opernrarität in Neustrelitz und wir fragen, wie sinnvoll eine Digitalabgabe für große Plattformen ist, über die der Kulturstaatsminister Wolfram Wainer laut nachdenkt. Der Kulturstaatsminister Wolfram Wainer hat in einem Interview mit dem Stern angekündigt, die großen Internetplattformen zur Kasse bitten zu wollen, zumindest ein bisschen. Eine Digitalabgabe auf Werbeeinnahmen hat er angekündigt für Konzerne wie Alphabet, Google oder Meta. Der Deutsche Journalistenverband hat die Idee schon mal begrüßt. Die DJV-Bundesvorsitzende Mika Beuster wird mit den Worten zitiert, es sei der richtige Weg, die Plünderung des Online-Journalismus durch Tech-Konzerne zu stoppen. Über die Risiken und Nebenwirkungen einer solchen Abgabe möchte ich nun mit Aline Blankertz sprechen. Sie ist Digitalökonomin und Mitglied in der NGO Rebalance Now. Die Organisation will Monopolmacht beschränken und Wirtschaft neu gestalten. Frau Blankertz, guten Abend.
Hallo.
Wolfram Wainer sagt in dem Interview, die Konzerne würden in Deutschland Milliardengeschäfte mit sehr hohen Margen machen, aber kaum Steuern bezahlen. Ist es also schlüssig, eine solche Abgabe in Deutschland zu erheben?
Ja, total. Digitalkonzerne haben ganz viele Wege, um ihre Steuern zu verringern und nutzen dabei auch den Wettbewerb zwischen den Ländern aus. Also sie zahlen einfach insgesamt weiterhin viel weniger Steuern als die Bäckerei an der Ecke oder andere Unternehmen, die physisch stärker gebunden sind. Deswegen ist es auf jeden Fall eine gute Idee, eine solche Abgabe endlich zu erheben.
Sie sprechen den Wettbewerb zwischen den Ländern an, Frau Blankertz. In Österreich gibt es eine 5-prozentige Abgabe, ist das, glaube ich, auf Online-Werbung bereits seit 5 Jahren. Jetzt kann man natürlich fragen, warum kommt so eine Idee aus Deutschland so spät? Woran könnte das liegen?
2018 hat das Finanzministerium unter Scholz damals ein Gutachten, ich glaube nicht veröffentlicht, aber es wurde veröffentlicht eben, bei dem davon die Rede war, dass man die großen digitalen Unternehmen nicht dämonisieren sollte. Und hat dort gesagt, ja, das ist ja nicht stimme, dass sie gar keine Steuern zahlen würden. Also damit hat man das Ganze quasi einfach als nicht ausreichend dringlich geparkt und das stimmt eben halt auch, dass man damit üblicherweise wenig wählenden Stimmen gewinnt. Und aber aktuell ist da vermutlich ein politisch opportuner Moment.
Heißt es, dass da vielleicht auch ein bisschen der Mut gefehlt hat?
Ja, auf jeden Fall. Es ist ja auch für die Politik immer schwierig, sich mit großen Unternehmen anzulegen. Es gibt dann viele Narrative, dass es immer heißt, man würde irgendwie Innovation verringern oder eben der Wirtschaft schaden. Und von daher, ja, hatte man an der Stelle nicht ausreichend viel zu gewinnen.
Aber dieses Argument, das sticht nicht Ihrer Meinung nach?
Nein, auf gar keinen Fall. Die Digitalkonzerne haben sehr viel höhere Gewinne, als wir sonst in der Wirtschaft beobachten und tragen extrem wenig dazu bei, die Grundlagen für diese Gewinne bereitzustellen. Also indem sie eben halt Steuern zahlen. Von daher, es ist nur konsequent, dass sie mindestens in die gleiche Pflicht genommen werden wie andere Unternehmen.
Und also eigentlich überfällig. Es gibt ja weitere Länder mit solchen Abgaben oder vergleichbaren Abgaben. Ich glaube Spanien, Frankreich und Italien. Frau Blankertz, wie funktioniert das denn dort so ungefähr?
Also es funktioniert ähnlich wie in Österreich in dem Sinne, dass man eben auch Digitalsteuern hat. Sie sind aber etwas breiter als in Österreich. Also Österreich ist in der Hinsicht das engste Land, das sich eben wirklich nur auf Online-Werbung fokussiert. Und in den anderen Ländern nimmt man dann eben noch Online-Intermediäre mit dazu oder eben auch Datenübermittlung.
Was ist das, Entschuldigung, Online-Intermediäre?
Online-Plattformen, die ihre Dienste anbieten. Und sagen, diese Dienste und die Einnahmen daraus werden dann auch einer Steuer unterzogen. Dort nimmt man einfach noch mehr Plattformen mit in die Pflicht, als das nach dem österreichischen Vorbild der Fall ist, weil man eben halt deutlich nur auf Werbung schaut.
Und vermutlich bekommt man da auch deutlich mehr Geld als Staat, ja. Die Konzerne, die agieren ja international. Wie sinnvoll ist es denn, diese hoch profitablen Geschäftspraxen jetzt national so ein bisschen abzuschöpfen. Wie wichtig oder auch durchsetzungsstark könnte denn nicht Deutschland, sondern Europa bei einer solchen Aufgabe sein oder bei einer solchen Abgabe sein?
Also idealerweise regelt man so etwas natürlich global. Deswegen gab es ja auch eine Vereinbarung in der OECD über eine Mindestbesteuerung, die die USA nun aufgekündigt hat. In der EU wird ja auch gerade weiter darüber geredet, dass man eine Digitalsteuer haben möchte. Aber es schadet dabei eben nicht, wenn einzelne Länder vorangehen, wie wir das ja eben halt auch schon gesehen haben. Und einfach zeigen, wie es funktioniert und dass die negativen Effekte, die Unternehmen in den Raum stellen, eben gar nicht eintreten.
Der Kulturstaatsminister Weimer, der hat gesagt, wolle Alternativen, möglicherweise auch freiwillige Selbstverpflichtungen prüfen. Das klingt schon wieder so ein bisschen zaghaft. Welche Alternativen zu dieser Abgabe oder zu einer Abgabe könnte das denn überhaupt geben?
Also eine wünschenswerte Alternative wäre eigentlich eine konsequente Übergewinnsteuer, wie sie beispielsweise das Netzwerk Steuergerechtigkeit nach vorne bringt. Was Weimar eher meinen könnte, wäre zum Beispiel so etwas, dass Google und Meta was auflegen wie einen Kulturfonds oder so, um dann Journalismus zu fördern.
Übergewinnsteuer, das ist natürlich umstritten, weil man dann ja irgendwo festlegt, was in Anführungsstrichen ein normaler Gewinn, also eine normale Steuer ist und was darüber hinausgeht. Das ist ja politisch ein bisschen heikel, so ein Begriff oder so eine Berechnung.
Ja, das stimmt, aber es gibt eben verschiedene Ansätze, wie man das machen kann, die auch im Kontext beispielsweise dieser OECD-Verhandlungen auch schon umfassend diskutiert wurden.
Was halten Sie denn, Frau Blankertz, vor diesem Stichwort Selbstverpflichtung, was ja auch der Kulturstaatsminister Weimer da in die Diskussion gebracht hat?
Davon halte ich nichts. Digitalkonzerne sollten eben Steuern zahlen und das sollte nicht freiwillig sein. Das ist es eben auch für andere Unternehmen nicht. Und die großen Konzerne sollten da keine Privilegien haben.
Wenn jetzt der Staat ein bisschen von diesen Milliardenprofiten bekommt, ändert das zumindest nichts an der Konzentration wirtschaftlicher Macht. Wäre es nicht mindestens so wichtig, diese monopolartige Stellung der Tech-Giganten aufzubrechen?
Also es ist eben schon so, dass mehr Besteuerung etwas an der wirtschaftlichen Macht der Konzerne ändert, wenn sie eben mehr von ihren Umsätzen abgeben müssen. Und gleichzeitig haben Sie natürlich total recht. Idealerweise brauchen wir beides, ein Aufbrechen der Monopole und eine stärkere Besteuerung und idealerweise auch noch stärkere Regulierung, um der vielen Probleme endlich Herr zu werden.
Also auch um den Wettbewerb wirklich zu fördern. Ich meine, mit monopolartigen Stellungen gibt es ja nicht mehr wirklich Wettbewerb.
Genau, ja.
Frau Blankertz, gesetzt den Fall, es gelingt, eine solche Abgabe einzuführen. Wer sollte denn dann das Geld, das der Staat bekommt, erhalten?
Also da gibt es ja schon Vorschläge, dass das Ganze auf jeden Fall an den Journalismus gebunden werden soll. Das befürworte ich nicht, denn ich denke, wir sollten den Journalismus stützen, unabhängig von der Einführung dieser Steuer. Im Moment hängt der Journalismus auch schon so stark am Werbetropf und würde es noch mehr, wenn er plötzlich davon abhängig ist, dass eben Online-Werbung idealerweise auch noch wertvoller wird. Und an Online-Werbung müssen wir sowieso noch mal ran, beispielsweise an das Problem, dass sie so stark personalisiert ist. Also es gibt andere Gründe, wegen derer ich hoffe, dass Online-Werbung in Zukunft auch weniger wert sein sollte, aber eben nicht auf Kosten des unabhängigen Journalismus, den brauchen wir so oder so.
Die Idee des Kulturstaatsministers Wolfram Weimer, von großen Internetplattformen eine Digitalabgabe auf Werbeeinnahmen zu fordern. Die Digitalökonomin Aline Blankertz war das von der NGO Rebalance Now. Frau Blankertz, ich danke Ihnen fürs Gespräch. Guten Abend.
Herzlichen Dank.
Maria Lazar, eine Wiener Dichterin, 1895 geboren, vor den Nazis ist sie ins Exil nach Dänemark gegangen, Romane, Theaterstücke hat sie geschrieben, Erzählungen und Gedichte. Nach dem Krieg ist sie nach Schweden gezogen, dort gestorben. Vergeblich die Frage, was wohl aus der Künstlerin geworden wäre, wenn die Nazis sie nicht verfolgt hätten. Ihr Werk nahezu vergessen, doch nun wird sie wieder entdeckt. Maria Lazar, die Romanautorin, die Dramatikerin. Am Abend hatte eine Lazar-Uraufführung im kleinen Haus des Schauspielhauses Düsseldorf, der blinde Passagier, Premiere. Und Peter Klaus hat für Fazit die Premiere gesehen und er ist jetzt aus einem Studio des WDR live zugeschaltet. Herr Klaus, einen schönen guten Abend.
Ja, herzlich guten Abend.
Ein paar biografische Stichpunkte hatte ich ja schon genannt. Was war das denn für eine Schriftstellerin? Welchen Weg ist sie gegangen? Welchen Weg musste sie gehen?
Sie war, das muss man glaube ich sagen, beeinflusst, denn sie war befreundet mit Bertolt Brecht und Helene Weigel. Sie war eine politisch hochwache Frau. Ich möchte nur einen Roman schnell am Rande noch erwähnen, Die Eingeborenen von Maria Blut. Sie hat es immer wieder verstanden, ganz persönliche, scheinbar kleine Geschichten mit der großen Weltgeschichte zu verbinden. Vor allem, das hat sie als Jüdin, die ins Exil gezwungen wurde, natürlich angetrieben mit der Frage, wie konnte es dazu kommen, dass der Nationalsozialismus derart erstarken konnte, dass das Gedankengut der Nazis weit über Deutschland hinaus ja auch Wirkung gezeigt hat. Damit hat sie sich immer wieder befasst und ich muss wirklich sagen, was ich von ihr gelesen habe, einige Bücher, zwei Theaterstücke bisher, das ist hochspannend, das ist hochaktuell und es ist toll, dass sie wiederentdeckt wurde, muss man einen Wiener Verleger Eibel mit seinem Verlag Das vergessene Buch hervorheben, auch das Burgtheater, vor allem aber auch den Umstand, dass eine Enkelin von Maria Lazar erst vor 3-4 Jahren den Nachlass ja geordnet hat, zugänglich gemacht hat. Eine Frau, die es mehr als verdient, entdeckt zu werden, gelesen zu werden, auf den Bühnen aufgeführt zu werden. Das zeigt auch dieses Stück, Der blinde Passagier, heute also nach fast 90 Jahren die Uraufführung dieses Stückes. 1938, 39 ist es entstanden. Niemand wollte es damals aufführen. Es ist dann in der Schublade im Archiv von Maria Lazar geblieben. Und es ist ein Stück, das zeigt sehr subtil, was bedeutet Zusehen, Wegschauen, Schweigen, Tatenlosigkeit, ausgehend von Geschehnissen auf einem kleinen Frachtschiff, auf einem Kutter.
Vielleicht können Sie ganz kurz schildern, worum es da geht, Herr Klaus.
Es geht um einen jüdischen Flüchtling, der offensichtlich in einem deutschen Hafen auf ein dänisches Schiff flüchtet. Er ist vor seinen Häschern ins Wasser gesprungen. Er sieht diese Fahne, er rettet sich. Und nun haben wir 4 Personen auf dem Schiff. Wir haben den Kapitän, wir haben seine 2 erwachsenen Kinder, Tochter und Sohn und wir haben den Steuermann. Und wie verhalten die sich nun gegenüber dem Hilfesuchenden? Darum geht es. Das ist ein Psychothriller von hoher politischer Brisanz.
Und wir haben hier einen kurzen Szenenausschnitt relativ vom Anfang dieses Stückes.
Gestatten Sie mir, dass ich mich melde. Mein Name ist Hartmann. Fritz Hartmann. Aber das spielt keine Rolle. Ich könnte auch anders heißen. Ich habe keinen Pass, keine Papiere.
Was machen Sie hier?
Ich bin Ihr Passagier. Ihr blinder Passagier. Entschuldigen Sie.
Hast du den Mann an Bord geholt?
Nein, nein, Ihr Sohn hat mich gewiss nicht an Bord geholt. Er hat mir nur die Hand gereicht. Ich war am Ertrinken, da hat er mir die Hand gereicht. So was tut ein Mensch, mein Gott, das kommt vor.
Und dann?
Ihre Tochter war sehr gut zu mir, weil ich krank war. So ein kaltes Bad im Winter, da hat sie mich ein bisschen gepflegt.
Da wird also der blinde Passagier entdeckt. Welche Konflikte entwickeln sich daraus?
Gar keine so großen äußerlichen Konflikte. Es geht um Grundfragen des menschlichen Miteinanders. Regisseurin Laura Lindenbaum hat das Agitatorische, das es im Originaltext durchaus gibt, aus dem Stück eliminiert. Und so wie sich hier jetzt auf der Bühne sehr oft Lichtkegel durch das Dunkel des Bühnenraums ihre Bahn suchen, sucht sie nach Spuren schlichter Menschlichkeit. Sie beleuchtet verschiedene Haltungen wie Offenheit und Naivität, nationales, übersteigertes nationales Bewusstsein auf der einen Seite, Weltläufigkeit auf der anderen. Und das hat Laura Lindenbaum ganz wunderbar geradlinig und unaufgeregt gemacht. Und zu erleben ist das, was wir heutzutage seit einigen Jahren ein Well-Made Play nennen. Eine spannungsgeladene Erzählung, die das Publikum fesselt und sehr schnell zwingt, sich selbst in Beziehung zum Geschehen zu setzen. Ich behaupte, dass jede und jeder im Zuschauerraum sich an diesem Abend gefragt hat, wie sie oder er sich verhalten würde. Die Inszenierung setzt ganz viel Beifall von mir dafür auf Ruhe, auf Gesten, auf Mimik, auf Schweigen. Da wird in stillen Momenten oft ganz viel mehr erzählt, als es Worte könnten. Das ist sehr wirkungsvoll, das ist überaus berührend, ohne dass es sentimental wird. Ich muss sagen, exzellent.
Mila Moinzadeh als Hartmann und Rainer Philippi als Vater haben wir gerade gehört in diesem kleinen Ausschnitt. Wie hat denn das Ensemble insgesamt agiert? War das für Sie überzeugend?
Absolut überzeugend. Alle Mitwirkenden Fesseln. Keiner offeriert sowas wie Schwarz-Weiß-Malerei. Die Zwischentöne dominieren, das ist wirklich großartig. Und ja, ganz besonders berührt natürlich, wenn man weiß, dass der Interpret der Hauptfigur des Fritz Hartmann, des Flüchtlings Mila Moinzadeh aus dem Iran stammt, dass er selbst Fluchterfahrung als Mensch mitbringt. Wer das weiß, kriegt sofort eine Gänsehaut. Und klar, da wird dann auch sofort eine Brücke ins Heute und hier geschlagen.
Also dieses Stück von 1939 ist aktuell mit der Verfolgung, mit der Verzweiflung, mit der Angst, die da ausgedrückt wird.
Es ist absolut aktuell und da muss ich einen der Schlüsselsätze des Stückes zitieren. Hier ist er: Es geht uns nichts an, sagt da eine der hartherzigen Figuren. Und dieses Es geht uns nichts an, das sagen ja wohl oder denken auch heutzutage Leute, viele, viel zu viele. Und der Abend macht ganz, ganz leise und genau deshalb besonders wirkungsvoll klar, wie fatal dieser kleine Satz, es geht uns nichts an, ist, wie fatal die Haltung ist, die damit ausgedrückt wird.
Der blinde Passagier von Maria Lazar, ein Theaterstück von 1938-39, heute uraufgeführt im kleinen Haus des Schauspielhauses in Düsseldorf. Von der Premiere hat uns dort live Peter Klaus berichtet. Herr Klaus, ich danke Ihnen.
Ich habe zu danken.
Sie hören Fazit, die Kultur vom Tage. Ist das nun eine Jugendsünde oder ein frühes Meisterwerk? Die große romantische Oper Die Feen von Richard Wagner. Seine erste Oper mit ein bisschen Rittertum, ein bisschen Feenwelt, schön süffig im Stil der Zeit instrumentiert, mit zarten Melodien, die stehen selbstverständlich für das zarte Geschlecht. Wir haben die Neue Brandenburger Philharmonie gehört unter der Leitung von Kenichiro Kojima. Das Orchester hat das Stück heute Abend im Landestheater in Neustrelitz aufgeführt. Die Rarität inszeniert hat Isabel Hindersinn und Uwe Friedrich hat für Fazit die Premiere gesehen. Er ist jetzt live zugeschaltet. Herr Friedrich, guten Abend.
Guten Abend.
Im Mittelpunkt dieser üppigen Handlung steht die Liebe zwischen König Arindal und der Fee Ada. Was hindert denn die beiden daran, ihre Liebe zu leben?
Ada kann, wie das bei Feen so üblich ist, nur unter Bedingungen in der Menschenwelt leben. Es darf nämlich Arindal nicht fragen, wer sie ist. Da sagen wir natürlich sofort, aha, Lohengrin. Tut er natürlich. Dann gibt es nochmal eine Bedingung, dass er sie nicht verfluchen darf. Das tut er auch, nachdem es nämlich eine Prüfung gab und dann versteinert sie. Wir sind also in einer Märchenwelt, da kann man jetzt sogar an die Frau ohne Schatten denken, wo der Kaiser ja versteinert. Also wir sind tief in der deutschen Romantik. Es gibt natürlich auch noch Krieg. Das ist vor der Folie des Krieges alles erzählt. Aber zum Schluss wird alles gut. Und Arindal und Ada kommen zusammen. Er übt Thronverzicht. Das ist wiederum ein bisschen wie bei Idomeneo. Natürlich hat Richard Wagner auch Mozart studiert und Weber und Beethoven. Und da ist von allem was drin, auch motivgeschichtlich, musikalisch, aber auch in der Erzählung.
Hat denn die Regisseurin Isabel Hindersinn so etwas wie einen szenischen Leitgedanken zu diesem Stück entwickelt?
Sie lässt es im Grunde in der Gegenwart spielen. Susanna Mendoza ist die Ausstatterin. Die hat mit den natürlich beschränkten Mitteln des Landestheaters Neustrelitz eine ganz schöne Lösung gefunden, nämlich so einen Raum, der alles Mögliche sein kann, einen Rahmen für die Handlung, der dann auch die Natur oder die Schlachtfelder vom Kammerspiel trennen kann. Das dreht sich auf sehr kluge Weise. Es fängt etwas überraschend an, damit, dass diese Feen zu Beginn im Zuschauerraum sind und man doch so einen Moment irritiert ist und denkt, wo kommt der Klang jetzt her? Glücklicherweise nicht aus den Lautsprechern, er wird echt gemacht im Saal und dann gehen die Feen auf die Bühne. Das sind schöne, auch durchaus klangsinnliche Effekte, die ihr da einfallen. Es wird ein bisschen ironisiert manchmal, die Handlung von Isabel Hindersinn, aber im Grunde bemüht sie sich, das Krude absurde Ding vor allem verständlich darzustellen.
Der dänische Tenor David Danholt hat den König Arindal gesungen, die Sopranistin Laura Albert die Partie der Fee Ada. Hier hören wir die beiden in einem kurzen Ausschnitt. Soweit diese schwungvolle Musik. War das denn insgesamt, Herr Friedrich, ein inspirierender musikalischer Abend?
Ich bin sehr froh, dass ich szenisch gesehen und gehört habe. Wenn man es überhaupt sieht, mit der einen Ausnahme Leipzig, als Ulf Schirmer es gemacht hat, wenn man es überhaupt mal sieht, dann in der Regel konzertant. Das hat gute Gründe. Hier hat man sich dann echt was getraut. Und mit diesem Ensemble des Landestheaters Neustrelitz, das diese unglaublich undankbaren Rollen schwer zu singen. Der Mann war ja erst 20, als er das komponiert hat und er fordert einerseits schon sozusagen Vorechos auf das, was er später schreiben wird für eine Senta, für einen Holländer, für einen Tannhäuser. Das fordert er dort zum Teil schon und hat sich andererseits orientiert an Rollen wie Leonore, wie Fidelio, auch berüchtigt dafür, dass sie kaum singbar sind. Und das machen die wirklich zum einen mit Werf und sehr großer Hingabe und einfach auch mit Mut. Es ist mitunter ein bisschen laut dirigiert von Herrn Kojima, dem Kapellmeister dort am Landestheater. Aber auch das Orchester bewältigt das sehr gut. Ich glaube, es ist keiner traurig, inklusive Publikum, dass eine gute halbe Stunde gestrichen ist. Denn dieses Stück ist auch musikalisch wirklich aus jedem Dorf ein Hund.
Richard Wagners Frühwerk Die Feen am Landestheater Neubrandenburg. Isabel Hindersin hat inszeniert und Kenichiro Kojima hat dirigiert. Und Uwe Friedrich hat uns von der Aufführung live berichtet. Herr Friedrich, Dankeschön.
Gerne.
3,5 Jahre war es geschlossen. Jetzt wird es neu eröffnet, das Deutsche Architekturmuseum in Frankfurt am Main. Es ist ein Gebäude, das bei seiner Eröffnung 1984 für viel Gesprächsstoff gesorgt hat. Denn der Architekt Oswald Matthias Ungers hat ein Haus in ein Haus gebaut. Das war ein gehöriger Eingriff in das Ursprungshaus, eine Gründerzeitvilla direkt am Main. Jetzt also nach der Erneuerung und fast 13 Millionen Euro Kosten für die Sanierung, die Eröffnung. Und darüber möchte ich nun mit dem Direktor des Museums sprechen, Peter Kaczula-Schmal. Einen schönen guten Abend.
Guten Abend.
Seit 2006 sind Sie der Direktor. Sie kennen das Haus in- und auswendig, jeden Winkel. Was hat sich denn jetzt geändert? Wie erlebt man denn als Besucherin, als Besucher dieses neue Architekturmuseum?
Für den Besucher hat sich gar nicht so viel verändert. Außer, dass es im heißen Sommer nicht so heiß wird, dass es im kalten Winter nicht so kalt wird. Die Behaglichkeit ist besser geworden und die Technik ist besser geworden, Internet überall. Sonst merken Sie es eigentlich nicht, wenn Sie nicht ganz genau hinschauen.
Also im Prinzip eine technische Erneuerung?
Genau, eine technische Erneuerung unter Denkmalschutzauflagen.
Und die Denkmalschutzauflagen, die sind wahrscheinlich relativ streng. Das Ganze, ich hatte es gesagt, eine Gründerzeitvilla als Hülle außenrum.
Ja, Ungers hat damals die Villa entkernt, was wir heute nicht mehr so machen würden. Das war aber Anfang der 80er Stand der Technik, Stand der Ideen, entkernt und innen drin etwas völlig Neues gemacht, um andere Räumlichkeiten, andere große Räume zu schaffen. Also alles rausgeschabt und dann neu eingebaut. Und beim Einbauen hat er sein Konzept des Raumes einer europäischen Stadt eingebaut. Da gehört auch das Haus im Haus dazu, welches vom Keller, vom Auditorium bis in den dritten OG hineinführt und dort in einem kleinen Satteldachhaus endet, in dem ich gerade sitze.
Manches ist wohl wenig praktisch für die Museumsnutzung. Das hört man zumindest hier und dort. Es ist zum Beispiel schwierig, große Ausstellungsobjekte zu bewegen, zu platzieren. Die passen manchmal kaum durch die Eingangstür. Wie beurteilen Sie denn die notwendigen räumlichen Einschränkungen?
Ja, sie sind da. aber es hat zwei Seiten. Das Haus hat eben eine Persönlichkeit und das ist eine sehr starke, womit man sich auseinandersetzen muss, aber das ist besser als Neutralität. Aber es ist eben nicht eine perfekte, geschlossene Kiste, weiß oder schwarz drin, mit aller Technik, die es braucht und hinten Andienung und so weiter. Solche neutralen, perfekten Kisten gibt es überall auf der Welt, aber diese Räumlichkeit, die gibt es eben nur hier.
Und diese Persönlichkeit, die entsteht durch dieses Haus-im-Haus-Prinzip?
Ja, und auch wie er das gesamte Gebäude angefasst hat. Die Villa hatte natürlich einen Garten, ein großes Grundstück und dort hat er das komplette Grundstück erdgeschossig überbaut. Und das ist unsere erdgeschossige Ausstellungsfläche. Man läuft um die Villa rum in den früheren Garten, wo auch ein Baum steht in der Mitte. Aber alles ist Ausstellungsfläche. Und so kommen wir auf ziemliche Quadratmeter.
Also im strengen Sinne war das, was in den vergangenen Jahren da gearbeitet wurde, das war eine Instandsetzung, also keine bauliche Veränderung, keine Modernisierung.
Nein, es war eine technische Renovierung und eine energetische Verbesserung der ganzen Lage. Denn natürlich ist eine erdgeschossige Halle, die da steht, wo früher der Garten war, und die Außenseiten nicht gedämmt, alles mit Glas überdacht. Und dieses Glas musste ertüchtigt werden.
Ein Gedanke zur Ausstellung, die Sie jetzt zeigen, Stadt für alle. Damit eröffnen Sie jetzt das Museum Kultur für alle. Das war ja der Leitgedanke des legendären Frankfurter Kulturdezernenten Hilmar Hoffmann. Knüpft denn die Ausstellung Stadt für alle daran in irgendeiner Weise an?
Ja, insofern, als sie die Menschen auffordert, sich mit ihrer Umgebung zu befassen und zu schauen, was man denn verbessern könnte in seinem eigenen Wohnumfeld und aktiv zu werden. Also Stadtplanung für alle.
Aktiv werden als Beobachter, als Betrachter, als Besucher?
Auch, aber dann nachher als Wähler, als jemand, der Einfluss ausüben kann, der den Politiker ansprechen kann, der seine Meinung kundtun kann, der protestieren kann, der schreiben kann. Also als Mensch, der teilnimmt und versucht, seine Umgebung mitzuändern.
Sie haben von der energetischen Ertüchtigung des Gebäudes gesprochen. Die nächste Ausstellung dann im Juni, die macht das genau zum Thema Architecture and Energy, Bauen in Zeiten des Klimawandels. Das ist ein, ja, wie soll ich sagen, ganz heißes Eisen.
Ja, heißes Eisen von Professor Werner Sobeck aus Stuttgart, der eine der ganz großen Tragwerksplaner und Energieberater und Fachleute, der zum Thema Energie und CO2-Entstehung redet und versucht in unsere Szene, die Architekten und die Bauenden, denen vorzuwerfen und zu sagen, ihr müsst euch kümmern, ihr seid mit die größten Verschmutzer. Die beiden Sektoren Verkehr und Bauen sind die Problemsektoren. Und da wir zum Bauen gehören, dann versucht er uns ins Gewissen zu reden.
Architecture and Energy, das ist dann die übernächste Ausstellung im neu eröffneten Architekturmuseum in Frankfurt am Main. Peter Kaczula-Schmal war das, der Direktor des Museums zur Wiedereröffnung. Herr Kaczula-Schmal, Dankeschön, guten Abend.
Guten Abend.
Eigentlich wollte ich jetzt mit der Jurorin Barbara Behrendt über den Mülheimer Dramatikpreis sprechen. Ich hatte das ja auch angekündigt am Anfang unserer Fazitsendung. Doch die Entscheidung ist ganz offensichtlich noch nicht gefallen. Wir können Barbara Behrendt noch nicht erreichen. Und deshalb machen wir jetzt zunächst mal weiter hier in Fazit mit dem Blick in die Feuilletons, mit dem Wochenrückblick heute, und zwar von Klaus Pokatzki.
Ich lese mir immer alles durch, auch wenn es hart ist, sagt der Schauspieler Langston Übel im Interview mit der Welt am Sonntag. Und treffender lässt sich die harte Arbeit des Kulturpressebeschauers nicht beschreiben. In seinen besten Zeiten wurde der Westen stets größer. Heute schrumpft er wieder, mussten wir etwa in der Wochenzeitung Die Zeit lesen. Eben noch bildeten Europa und die Vereinigten Staaten sein unverbrüchliches Zentrum. Nun treibt Donald Trump einen Keil in das Bündnis. Hat er Erfolg, ist es ein Epochenbruch, das Ende des transatlantischen Westens, schrieb Thomas Assheuer. Donald J. Trump untergräbt die Gewaltenteilung, er missachtet die Justiz und macht die Universitäten mundtot. So möchte er, nur ein Beispiel, ausländische Studenten von der Nobel-Universität Harvard vertreiben. Die Folgen wären dramatisch, vor allem für die USA, hieß es in der Süddeutschen Zeitung. Es ist richtig, dass sich die überwältigende Mehrzahl der Professoren und Studierenden in Harvard als liberal bezeichnen, meinte Alexander Görlach. Konservative Meinungen, so beschwert sich Make America, also die Anhänger von Make America Great Again, würden deshalb an den Elite-Universitäten unterdrückt. Zu den konservativen Meinungen gehört unter anderem, dass Impfungen mehr schaden als nutzen und dass der Klimawandel nur eine Propagandalüge der Demokraten sei. Der Theologe Görlach war selber 2014 bis 2017 Gastwissenschaftler in Harvard. Für ihn will Trump das legitime, von der amerikanischen Verfassung verbriefte Recht auf freie Meinungsäußerung aushebeln, das sowohl für US-Bürger als auch für Gäste im Land gilt. Geht es da noch härter? Das alte Europa ist für ihn der neue Gegner und Wladimir Putin der neue Freund, schrieb über Trump Thomas Assheuer in der Zeit. Der russische Präsident scheint aber noch ganz andere Freundschaften zu entdecken. Am Vorabend des 9. Mai wurde der Flughafen von Wolgograd auf den Namen Stalingrad getauft, begleitet von einem Video, in dem Jugendliche Putin aufforderten, auch der Stadt ihren alten Namen zurückzugeben, lasen wir in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung über eine totalitäre Nostalgie in Russland, die an Härte kaum noch zu übertreffen ist. Die Stalin-Denkmäler besetzen zunehmend den öffentlichen Raum Russlands, beschrieb Alexei Tichomirow. 105 der 120 heute existierenden Stalin-Denkmäler wurden demnach während der Präsidentschaft Wladimir Putins errichtet. Nur 5 stammen aus der Sowjetzeit. Und für Putin ist Stalin zu einer zentralen Quelle der Herrschaftslegitimation geworden. Der sowjetische Diktator steht für militärische Stärke, imperiale Ambitionen und eine international anerkannte Autorität. Bereits im Jahr 2000 ließ Putin die Musik der sowjetischen Nationalhymne wieder einführen. Und damit der Härte genug. Jetzt erholen wir uns bei einem wirklich angenehmen Thema. Eine Weltmacht der Architektur, so die Süddeutsche, gilt es zu würdigen, Norman Foster. Am Sonntag feiert der britische Architekt seinen 90. Geburtstag, so die Frankfurter Allgemeine. Geboren als Kind einer Arbeiterfamilie, war dem später von der Queen geadelten Architekten der Erfolg nicht in die Wiege gelegt, schrieb Niklas Mark. Für Peter Richter in der Süddeutschen war Fosters Karriere außergewöhnlich lang und außergewöhnlich produktiv. Sein Büro war und ist rund um den Globus aktiv. Darunter immer wieder auch in Deutschland, wo der Commerzbankturm in Frankfurt nur die höchste und der Ausbau des Reichstagsgebäudes in Berlin für den Bundestag seine symbolträchtigste Arbeit war. Und im Gegensatz zu bestimmten Politikern, bei denen wir uns nur wünschen können, sie würden möglichst schnell in Rente gehen, lohnt es sich, dass Norman Foster unermüdlich bis ins höchste Alter wirkt. Mit dem Bürgermeister von Kharkiv entwarf der auch kommerziell erfolgreichste Architekt der Welt 2022 einen Wiederaufbauplan für die Ukraine, schrieb Niklas Mark in der Frankfurter Allgemeinen. Die Studenten seines Instituts in Madrid arbeiten mit Bürgermeistern aus aller Welt an nachhaltigen Lösungen für die Großstädte der Zukunft. Und in welcher Welt werden Norman Fosters Studenten einst leben, wenn sie das stolze Alter von 90 erreichen? Mit jeder Generation verschwindet die Erinnerung an eine Welt, die aufgehört hat zu existieren, sagte die Botanikerin Sarah Darwin im Interview mit der Zeit. Während wir sprechen, erleben wir das sechste große Artensterben der Erdgeschichte. Diesmal sind wir die Auslöser, obwohl wir selbst nur eine Art von vielen sind und obwohl wir auf unsere Mitgeschöpfe angewiesen sind, seien es Pflanzen, Tiere, Pilze oder Bakterien. Wir brauchen sie für unser Überleben, unsere Luft zum Atmen, für Trinkwasser und Nahrung. Die Ururenkelin des britischen Naturforschers Charles Darwin ermuntert uns zum Handeln. Wir können nicht länger herumsitzen und bloß hoffen, sondern müssen aktiv werden.
Der Blick in die Feuilletons mit dem Wochenrückblick war das von Klaus Bukatzky. Und es klappt nicht mit dem Müllheimer Dramatikpreis noch in dieser Fazitsendung. Es wird dort offensichtlich noch diskutiert. Wir werden das Ergebnis morgen nachreichen. Und deswegen wollen wir jetzt einem wichtigen Menschen gratulieren, der morgen seinen 90. Geburtstag feiert. Wir haben gerade schon in der Kulturpresseschau von ihm gehört, Sir Norman Foster. In einem Vorort von Manchester ist er unter ärmlichen Verhältnissen aufgewachsen. Er hat Architektur und Stadtplanung in seiner Heimatstadt studiert und sich das Studium als Eisverkäufer und Türsteher verdient. Und dann die steile Karriere zusammen mit seinem Architektenpartner Richard Rogers, Sir Norman Foster, der Star-Architekt, in Deutschland bekannt, vor allem für die Kuppel am Reichstagsgebäude. Morgen feiert er also seinen 90. Geburtstag. Aus London, Gabi Biesinger.
Dass er als jetzt 90-Jähriger den Abschluss all seiner Projekte nicht mehr wird erleben können, schreckt Norman Foster nicht. Gerade hat ihn der Bürgermeister der zweitgrößten ukrainischen Stadt Kharkiv angeheuert. Foster soll einen Masterplan entwerfen, wie aus der zerbombten Metropole im Nordosten des Landes eine Stadt der Zukunft werden kann.
I was approached by the mayor of Kharkiv for a masterplan for regeneration, reconstruction, a city of the future.
Wichtig für ihn in der Architektur, der historische Kontext. Wenn man Vergangenheit und Gegenwart nicht versteht, wie soll man für die Zukunft planen?
If you don't know your past, how do you understand the present and how can you plan for the future?
Diese Fragestellung trieb ihn auch um, als er sein wohl bekanntestes Projekt in Deutschland plante. Den Umbau des Berliner Reichstags mit der gläsernen Kuppel.
I think it was the opportunity to rebirth.
Es war die Wiedergeburt eines Gebäudes mit dunkler Geschichte. Ich wollte es für die Öffentlichkeit zugänglich machen. Die Leute können jetzt von der Bundestagskuppel auf die Politiker herunterschauen, die ihnen Rechenschaft schuldig sind. Die Politiker mussten dem damals zustimmen, das war erst nicht ganz einfach. Aber jetzt ist es ein Symbol der Demokratie.
It's a symbol of Democracy.
Dass Norman Foster Architekt wurde, war eher Zufall. Als Lehrling in der Stadtverwaltung von Manchester lernte er den Sohn seines Ausbilders kennen, der Architektur studierte. Nach dem Militärdienst studierte Foster in Manchester und bekam ein Stipendium für die amerikanische Elite-Uni Yale. Dort traf er den anderen berühmten Architekten seiner Generation, Richard Rogers. Die beiden gründeten ein Büro, gingen später aber wieder getrennte Wege. Heute stehen zwei der ikonischsten Wolkenkratzer mit Spitznamen einträchtig nebeneinander in London. Foster's Gherkin, die Gurke, und Rogers' Cheese Grater, die schräge Käsereibe. Wir sind von denselben Idealen getrieben, erklärte Foster einmal in einem BBC-Gespräch mit seinem Freund Rogers. Wir haben immer noch dieses Feuer, dieselbe Leidenschaft. Wir glauben an die soziale Komponente beim Gestalten. Wir glauben, gutes Design kann die Lebensqualität verbessern, sei es bei Flughäfen, Wohnhäusern oder Büros. Foster hat den Architekturgeschmack ganzer Kontinente beeinflusst und ist mit zahllosen Preisen ausgezeichnet worden. Klare Linien, Nachhaltigkeit, natürliches Licht, Weiträumigkeit. Doch manchmal haben auch seine Schöpfungen am Anfang Macken. Die Millennium Bridge, die fragile Fußgängerbrücke über die Themse, direkt vor der Tate Modern, war bei der Einweihung im Juni 2001 nicht ganz stabil. Oh, die bewegt sich, die wackelt ja ganz schön, juchzten die ersten Passanten. Wackelbrücke, Wobbly Bridge wurde die filigrane Hängebrücke fortan genannt. Ursache war ein kompliziertes Zusammenspiel der Kräfte, kein profaner Rechenfehler, erklärte Norman Foster damals. Heute kann man unbesorgt über die Brücke flanieren, zu deren schwungvoller Form Norman Foster durch einen Kindheitscomic-Helden inspiriert wurde.
Flash Gordon.
Flash Gordon Gordon konnte per Knopfdruck einen Lichtstrahl erzeugen, auf dem die Leute vor bösen Verfolgern fliehen konnten. Auch mit 90 Jahren blickt Sir Norman Foster positiv in die Zukunft. Alle Menschen, die wie wir Architekten Zukunft gestalten, können einfach nur Optimisten sein.
Zum 90. Geburtstag von Sir Norman Foster war das Gabi Biesinger. Und das war's, unser heutiges Fazit. Am Mikrofon war Eckhard Röhlke. Ich danke für Ihr Interesse. Guten Abend.